You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 27. Januar 2022. Heute blicken wir auf den Angriff auf die Moschee in Halle-Neustadt am vergangenen Sonntag. Außerdem wollen wir uns mit polizeilichen Hausdurchsuchungen beschäftigen. Und zuletzt blicken wir auf die hallischen antifaschistischen Proteste gegen Corona-LeugnerInnen. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! In Halle wurde am Sonntag auf eine Moschee geschossen. Als Tatverdächtiger gilt ein Hallenser, der gegenüber dem Islamischen Zentrum Halle wohnen soll. Mitglieder der Gemeinde geben an, den mutmaßlichen Täter gesehen zu haben, wie dieser aus dem Fenster seiner Wohnung auf die Gemeinde geschossen habe. Bei ihm in der Wohnung fand die Polizei später Luftdruckwaffen und dazugehörige Munition. Die muslimische Gemeinde Halle bewertet die Tat als einen Anschlag auf Muslime und ist erleichtert, dass niemand verletzt worden ist. Die Moschee ist bereits zum dritten Mal Ziel eines Angriffs geworden. Im Februar 2018 hatten Unbekannte aus umliegenden Hochhäusern mit Luftgewehrmunition auf die Moschee geschossen. Ein Mitglied der Gemeinde wurde damals an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Täter von Sonntag soll laut Polizeiinformationen bisher nicht durch politisch motivierte Straftaten in Erscheinung getreten sein. Das berichtet Migazin, ein Medium von migrantisierten Menschen in Deutschland. Migazin berichtet ferner, dass die Staatsanwaltschaft Halle Zweifel habe, ob überhaupt auf die Moschee oder auf Menschen geschossen worden sei. Für diese Einstellung wurde die Staatsanwaltschaft Halle von verschiedenen Seiten kritisiert. In der gesamten Bundesrepublik veröffentlichten muslimische und jüdische Einrichtungen Solidaritätsbekundungen mit der muslimischen Gemeinde in Halle. Dabei verwiesen viele auf den rechtsterroristischen Anschlag vom 9. Oktober 2019. Der damalige Täter hatte ursprünglich in Erwägung gezogen, statt der Synagoge das Islamische Kulturzentrum anzugreifen. Für den morgigen Freitag ruft das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt, kurz LAMSA, ab 12 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung vor der Moschee auf. Das Land Sachsen-Anhalt bildete eine Person aus der rechten Szene zur Justizvollzugsbeamtin aus. Das berichtete am Sonntag die Rechercheplattform LSA Rechtsaußen. Laut der Plattform handelt es sich bei der betreffenden Person um Marie-Therese S. aus Halle. Auf ihrer Social-Media-Präsenz tritt S. regelmäßig mit rechter Szenekleidung in Erscheinung. Ihr können außerdem Beziehungen zur identitären Bewegung nachgewiesen werden. Im September 2020 soll S. im Gasthaus der Thüringer Neonazis, Tommy Frank, einen Vortrag über Kraftsport und Ernährung gehalten haben. Ihre Ausbildung zur Justizvollzugsbeamtin machte Marie-Therese S. seit 2021. Dabei erhielt sie auch Schießtrainings und Zugang zu Waffen. Radio Brocken zufolge habe das zuständige Justizministerium schnell reagiert. Marie-Therese S. sei bereits am Montagnachmittag ein Betretungsverbot für ihre Dienststelle ausgesprochen worden. Weitere rechtliche Schritte würde das Ministerium nun prüfen, so Radio Brocken. Das Antifa-Ost-Verfahren läuft am Oberlandesgericht in Dresden weiter. Zum aktuellen Prozesstag sind die Eisenacher Neonazis Maximilian Andreas und Leon Ringel als Zeugen geladen. Darüber informiert das Antifa-Ost-Solidaritätsbündnis in einer Pressemitteilung. Ringel und Andreas gehören unter anderem der militanten Kleingruppe Knockout 51 an. Diese sei in den letzten Jahren wiederholt durch gewalttätige Aktionen gegen politische GegnerInnen aufgefallen, so das Soli-Bündnis Antifa-Ost. Den Raum Eisenach bewertet das Bündnis als Hotspot der organisierten und gewalttätigen Neonazi-Szene in Thüringen. Diese habe sich bereits Mitte der 1990er Jahre etabliert. Seitdem konnten in der Szene mithilfe von lokalen Immobilien gefestigte Strukturen aufgebaut werden. Mehr Informationen und weiterführende Berichte zu der dortigen Szene lassen sich im Internet unter soli-antifa-ost.org finden. Im sogenannten Antifa-Ost-Verfahren wirft die Bundesstaatsanwaltschaft Lina E. und weiteren Angeklagten die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. Die Beschuldigten sollen Mitglieder der rechten Szene ausspioniert und angegriffen haben. Der Prozess und die vorherigen polizeilichen Ermittlungen werden von KritikerInnen als politisch motiviert bewertet. In Thüringen ist ein weiterer großer Prozess gegen Personen aus der rechten Szene geplatzt. Darüber berichtete in der vergangenen Woche der Mitteldeutsche Rundfunk. Laut MDR habe der Prozess aus Platzmangel nicht stattfinden können. Das Justizministerium habe für das Verfahren eine Raumanmietung abgelehnt, heißt es in dem Bericht. Hintergrund des Verfahrens ist ein Angriff aus dem August 2020. Laut der Anklage sollen damals 9 Männer und eine Frau 3 Menschen aus Guinea-Bissau angegriffen und schwer verletzt haben. Die mutmaßlichen TäterInnen kommen aus dem Umfeld des Dritten Wegs und der Neuen Stärke in Erfurt. Die rechtsradikalen Kaderparteien hatten sich in dem Erfurter Viertel am Herrenberg über Jahre hinweg ein Vernetzungs- und Kampfsportzentrum aufgebaut. Ihre Immobilien mussten die Neonazis mittlerweile nach öffentlichem Druck verlassen. Die Präsenz der Neonazis in dem Viertel soll dennoch weiterhin hoch sein, berichtet der MDR. Laut der thüringischen Opferberatung ESRA haben die Betroffenen des Angriffs enttäuscht auf die Entscheidung des Justizministeriums reagiert. Die Verzögerung nütze nur den TäterInnen. Die Betroffenen würden in ihrem Alltag immer wieder mit dem Geschehenen konfrontiert werden, so die Beratungsstelle in einem Pressestatement. In Thüringen sind in den letzten Jahren einige große Gerichtsprozesse gegen verschiedene Personen aus der rechten Szene geplatzt. Die thüringische Justiz wird dafür regelmäßig von Opfern rechter Gewalt und betroffenen Verbänden kritisiert. Der Neonazi und Musiker Merv Shields ist in Großbritannien an Corona verstorben. Darüber berichten verschiedene britische Medien übereinstimmend. Merv Shields war Teil der britischen Rechtsrockband Screwdriver. Die Band gehört zu den Gründern des rechtsterroristischen Musiknetzwerks Blood and Honor. Bis zu seinem Tod an Corona hat Merv Shields das Covid-19-Virus mehrfach verharmlost und als linksjüdische Verschwörung bezeichnet. In Leipzig fanden gestern Hausdurchsuchungen statt. Eine Hausdurchsuchung findet meistens sehr früh statt. Was die richtige Strategie ist, um da nicht direkt die Nerven zu verlieren, hört ihr im folgenden Hörspiel von den KollegInnen von Radio Dreieckland.
Was ist hier los? Was ist denn das? Oh, Scheiße. Die Bullen. Anna! Anna! Was ist denn vor der Tür?
Was? Was? Die was?
Die Bullen! Was machen wir denn jetzt?
Ich freue mich noch, was? Die Bullen! Die Bullen!
Die Bullen? Okay, erstmal Ruhe bewahren. Unsere Zimmer haben wir ja schon mit Namen beschriftet. Du guckst, ob alle Rechner aus sind.
Wir wollen mit ihnen reden.
Du machst die Türen zu. Ich rufe Tom an. Der soll dann unsere Anwältin informieren. Unterstützung kann er auch gleich hierher organisieren. Ich gehe gleich zur Tür und setze unsere Rechte durch. Ich bin gespannt, ob sie einen Durchsuchungsbeschluss haben oder ob sie mit diesen billigen Gefahr im Verzug nur mal reinkommen wollen.
Bei Gefahr im Verzug brauchen die Vollzugsbehörden nämlich keinen Durchsuchungsbeschluss. Zum Beispiel, wenn Person A beim Drogendealen erwischt wird und Person B abhauen kann und die Gefahr besteht, dass B die Wohnung von A aufräumen und die Drogen im Klo herunterspülen könnte, bevor der Durchsuchungsbeschluss ausgestellt ist.
Moment, ich komme gleich. Bin gerade im Bad. Muss mir noch was anziehen.
Hi, hi du. Hey du, die Bullen stehen gerade bei uns vor der Haustür. Ich gehe jetzt gleich dahin und hör mich an, was sie überhaupt von uns wollen. Könntest du bitte die Frau Tina Dulle von der Kanzlerei in der Mainzerstraße anrufen? Das ist meine Anwältin. Ihre Nummer ist im Netz zu finden. Die anderen kannst du auch gleich anrufen. Unterstützung vor Ort wäre nämlich echt nicht schlecht. Hallo? Wer ist da?
Machen Sie die Tür auf, wir wollen mit Ihnen reden.
Wer ist denn da? Was klingen Sie denn um die Uhrzeit bitte schon bei fremden Menschen zu Hause? Was wollen Sie?
Hier ist die Polizei. Machen Sie jetzt die Tür auf oder wir tun das.
Wie bitte? Schon mal etwas vom Gesetz gehört?
Haben Sie mich nicht verstanden? Hier ist die Polizei. Wir vertreten das Gesetz. Machen Sie jetzt sofort die Tür auf.
Die Tür auf? Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss überhaupt? Mit wem wollen Sie überhaupt reden?
Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir suchen nach Frau Anna Arthur. Machen Sie jetzt die Tür auf.
Okay, okay. Wir werden die Tür jetzt öffnen, damit wir reden und Papiere austauschen können. Allerdings haben wir eine Türkette, die auch erstmal eingehängt bleibt. Wenn sie unsere Türkette kaputt machen, zeigen wir sie an wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.
Dann zeigen Sie mir erstmal den Durchsuchungsbeschluss. Den darf ich mir in Ruhe durchlesen und möchte außerdem Name und Dienstnummer der Einsatzleitung wissen, bevor ich die Tür weiter öffne. Steht doch im Gesetz, oder nicht?
Na gut, hier der Beschluss, aber beeilen Sie sich!
Und was ist mit der Dienstnummer und dem Namen der Einsatzleitung?
Das steht dann in den Protokollen.
Eigentlich ist die Polizei dazu verpflichtet, dir diese Informationen mitzuteilen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass selbst in einer Vorzeigesituation wie der hier dargestellten keine Dienstnummern und Namen direkt herausgegeben werden. Nichtsdestotrotz solltet ihr immer danach fragen, auch mehrfach.
Hi du, ich bin's wieder. Also, du weißt, was du zu tun hast. Die Nummer von der Anwältin hast du ja wahrscheinlich im Internet inzwischen herausgefunden. Die Bullen wollen zu mir und in dem Durchsuchungsbeschluss steht irgendwas mit Sachbeschädigung. Es ist aber kein Haftbefehl dabei. Dann danken dir und bis später.
Was tun Sie da?
Ich lese mir erstmal diesen Beschluss durch. Den Beschluss richtet sich also ausschließlich gegen mich. Alles klar. Sie suchen Kleidung, Notizen, Speichermedien, eine Sturmhaube, okay. Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass wir Sie nichts weiteres mitnehmen lassen werden. Außerdem lege ich direkt Widerspruch gegen die Durchsuchung ein. Das können Sie ja schon mal protokollieren. Das wird auch das Einzige sein, was ich Ihnen unterschreiben werde.
Hier das Protokoll.
Das ist aber gar nicht von euch unterschrieben.
Oh ja, hier mit Unterschrift.
Okay, wenn ich nur die Tür ganz öffne, werden nur mein Zimmer und die Gemeinschaftsräume durchsucht, wie es auf diesem Beschluss steht. Eins nach dem anderen, und zwar entweder mit mir oder mit Petra. Das hier ist Petra Knirsch, die ich hiermit zu meiner bevollmächtigten Zeugin ernenne. Nicht, dass ihr mir noch irgendwas unterjubelt.
So, jetzt bekomme ich erstmal von euch beiden die Ausweispapiere. Und wie viele Menschen halten sich hier denn gerade in der Wohnung auf?
Stopp! Wir haben doch gesagt, dass die Räume einzeln und nacheinander durchsucht werden. Sie haben kein Recht, dies ohne Aufsicht zu tun. Ich hole erstmal unsere Personalausweise und du, Anna, wartest hier mit denen und passt auf.
Was hier in dem Zimmer?
Können Sie nicht lesen? Da steht Klaus dran. Das hier ist Annas Zimmer. Hier ist das Wohnzimmer, hier das Bad und dort die Küche. Die anderen Räume sind und bleiben zu. Sie dürfen das nicht lesen. Das muss versiegelt werden, wenn Sie es denn unbedingt mitnehmen wollen.
Steht vielleicht einmal Handschuhe im Durchsuchungsprotokoll? Nein, tut es nicht. Also legen Sie diese Packung wieder hin.
Oh, was ist das hier?
Ich mache keine Aussage.
Was haben Sie denn mit diesem schwarzen Tuch vorgehabt?
Dazu musst du nichts sagen. Anna Arthur hält's Maul.
Nachdem die Beamtinnen das eine oder andere umgedreht haben, beziehungsweise alles, wobei Petra und Anna darauf achteten, dass sie sich an die Sachen aus dem Beschluss halten, hat die Polizei eine Sturmhaube, zwei schwarze Kapuzenpullis, drei USB-Sticks, einen Rechner und ein Handy beschlagnahmt. Alle Papiere, die sie mitgenommen haben, sind nun, nachdem Petra und Anna eine gnadenlose halbe Stunde darauf bestanden haben, versiegelt worden und dürfen nur von Richterinnen oder Staatsanwältinnen gelesen werden.
Okay, auf dem Protokoll stehen nur die Sachen, die mitgenommen werden, wo sie gefunden wurden und dass sie versiegelt sind. Das war ein Krampf.
Alles klar. Die freie Fläche hier streiche ich noch durch, damit nicht nachträglich noch was dazugeschrieben werden kann. Notieren Sie bitte noch, dass ich die richterliche Überprüfung der Durchsuchung beantrage.
So, jetzt unterschreiben Sie und Ihr Zeuge bitte erstmal hier die Protokolle.
Ein Teufel werde ich tun! Geben Sie mir einfach eine Kopie davon.
Naja, wir haben ja jetzt, was wir brauchen. Schönen Tag noch. Tschüss.
Oh Mann, jetzt sind die endlich weg. Was ein Erwachen. Draußen sind nochmal 20 Leute gekommen, um uns zu unterstützen.
Das war so gut, sie da draußen gehört zu haben, bei diesen ganzen Scheiße hier drin. Ich hab Schreie da draußen gehört, ich hoffe, die haben niemanden da draußen mitgenommen, ey.
Ja, wir sollten jetzt erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken und ein Gedächtnisprotokoll schreiben.
Das ist eine gute Idee. Ich setze einen auf. Kannst du vielleicht einen Block holen? Meine wurde leider gerade geklaut.
Klar. Ich gehe noch kurz runter und rede mit Tom. Er hat ja den ganzen Außenkontakt gemacht. Hoffentlich hat er die Anwältin schon erreicht, damit wir auch möglichst bald mit ihr sprechen können. Das mit der Unterstützung hat ja voll gut geklappt. Vielleicht kann er auch noch ein Gedächtnisprotokoll von der Außensituation schreiben.
Am kommenden Montag mobilisiert das Bündnis Halle gegen Rechts gegen die aktuell stattfindenden Anti-Corona-Proteste. Über die Notwendigkeit eines strukturierten Gegenprotests handelt der folgende Beitrag.
Jeden Montag mobilisiert die sogenannte Bewegung Halle gegen die Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung. Dabei vermischen sich zumeist Impfkritik mit antisemitischen Verschwörungsideologien. Während die Proteste noch im September mit ca. 150 bis 200 Personen weitgehend überschaubar blieben, ziehen mittlerweile bis zu 2000 Personen durch die hallische Innenstadt. Über die Situation auf den Montagsdemos berichtet unser Korrespondent am Montag vor Ort.
In den letzten Wochen hat man auch gesehen, dass es eben immer aggressivere Stimmung sich breit macht. Die verschiedenste Gruppierungen, unter anderem, du hast es vorhin angesprochen, Neonazis und auch Hooligans mitlaufen, und zwar eben nicht nur quasi hinten, sondern unter anderem am Frontblock und auch in den letzten Wochen wirklich über den Uniring hier in Halle bis zum Frankeplatz vereinzelt auch Journalistinnen und Journalisten angreifen, und da gab es Flaschenwürfe und Ähnliches. Also es ist zu erwarten, dass es bestimmt noch etwas heiß hergeht. Es hat sich auch mittlerweile hier einigermaßen gefüllt.
Bei vergleichbaren Anti-Corona-Protesten in Leipzig finden sich am vergangenen Montag lediglich ca. 300 Personen ein. Währenddessen nimmt der Schulterschluss mit Neonazis und gewaltbereiten Hooligans in Halle Realität an. Trotzdem wirkt der Gegenprotest überschaubar und vergleichsweise unorganisiert. Circa 100 Personen treffen sich am Montagabend, um gegen die rechtsideologische Bewegung Halle zu demonstrieren.
Die Lage ist relativ unübersichtlich und verschiedene einzelne Gruppen sind quasi in der Innenstadt unterwegs, versuchen durch kleine Schleichwege eben zu verschiedensten Orten zu gelangen, um quasi eine Blockade der Bewegung Halle zu vervollständigen.
Schnell verteilen sich die Gegendemonstrantinnen in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Kurze Zeit später sieht sich der Großteil von der Polizei umkesselt. Eine Blockade der Bewegung Halle schlägt fehl. Während die Gegenproteste bis dato von kleineren antifaschistischen Gruppen organisiert wurden, mobilisiert am kommenden Montag, dem 31. Januar, das Bündnis Halle gegen Rechts. Was dafür geplant ist, erzählt Valentin Hacken.
Wir planen für Montag, für den 31. Januar, zwei Dinge. Zum Ersten ein stilles Gedenken an die in der Pandemie in Halle an und mit Corona verstorbenen Menschen. Dazu rufen wir auf, Montag 17 Uhr auf den Marktplatz zu kommen, auf die Seite der Marktkirche, eine Kerze am besten noch in einem Glas mitzubringen und die dort aufzustellen, sodass so viele Kerzen dort leuchten, wie in der Pandemie in Halle Menschen an und mit Corona verstorben sind. Auch als Zeichen der Anteilnahme an diejenigen, die eben durch diese Pandemie Menschen verloren haben, Freundinnen, Angehörige, Kolleginnen, und die in dieser öffentlichen Auseinandersetzung viel zu selten vorkommen. Zum anderen planen wir eine Demonstration, 18 Uhr, Solidarität statt rechtem Geschwurbel. Wir wollen damit zwei Positionen klar machen. Die erste, wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen, wie Menschen, wie wir als Gesellschaft solidarisch durch diese Pandemie kommen, die ja immer noch andauert. Und zum anderen uns ganz klar aussprechen gegen die rechten Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen.
Wie die letzten Wochen zeigen, ist dabei vor allem die Zahl der Teilnehmenden sowie ein strukturiertes Auftreten relevant. Zu groß sind die Anti-Corona-Proteste, als dass ein Gegenprotest mit wenigen hundert Personen Früchte tragen könnte. Welche Verantwortung die Zivilgesellschaft für das Eintreten gerechter Strukturen trägt, erläutert Valentin Hacken.
Wenn wir jetzt auf die Gegenproteste in den letzten Wochen schauen, also auf die Gegenproteste gegen die Bewegung Halle und gegen ähnlich oder gleichgelagerte Aufmärsche, dann müssen wir ja zwei Sachen feststellen. Ein Teil dieser Stadt- und Zivilgesellschaft, die da inhaltlich klar dagegen positioniert sind, überlassen es bisher einzelnen antifaschistischen Gruppen, sich darum alleine zu kümmern. Das geht nicht. Darauf wollen wir mit unserem Aufruf hinweisen. Und dafür wollen wir gleichzeitig ein Angebot schaffen, mit der Demonstration am Montag zu sagen, das ist ein Problem, um das wir uns alle kümmern müssen. Das kann man nicht irgendwo hin delegieren. Und wir sagen, und das ist uns mit diesem Aufruf jetzt wichtig, es müssen da mehr Menschen dazukommen zu diesem Gegenprotest. Es müssen mehr Menschen dazukommen, sich auch auf der Straße zu positionieren für einen ganz anderen Ansatz, nämlich zu sagen, entscheidend ist, wie kommen wir solidarisch miteinander durch diese Pandemie und ganz klar auszudrücken, wir stellen uns gegen diese rechte Mobilisierung.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Kerstin Winter. Am 22. Januar 1993 wird in Freiburg Kerstin Winter durch eine Paketbombe ermordet. Sie ist Antifaschistin und Krankenschwester in Ausbildung. Laut Rekonstruktion ist der Absender des Pakets Mordrim und die fiktive Freiburger Silberstraße 100 angegeben. Kerstin Winter wurde zuvor mehrfach von Neonazis verbal bedroht. Die Polizei ermittelte aber vor allem in der linken Szene und in Kerstin Winters Umfeld. Am 29. Januar 1993 wird Kerstin Winters Partner mutmaßlich verhaftet. Obwohl einige Indizien für ihn als Täter sprechen, erweisen sich die Verdächtigungen als unhaltbar. Der Verdächtige wird aus der Haft entlassen. Kerstin Winters Ex-Partner wird daraufhin verdächtigt. Das Landgericht verurteilt am 3. März 1994 den Ex-Partner von Kerstin Winter. Bei der Ermordung Kerstin Winters handelt es sich um einen Verdachtsfall. Er ist nicht als rechtsmotiviert anerkannt. Am 24. Januar 1993 wird Mario Jödecke bei einer Auseinandersetzung während einer Heavy-Metal-Party in Schlotheim erstochen. Jödecke gehört zu einer Punkergruppe. Die Punkergruppe geriet bei einer vorherigen Veranstaltung mit einer Ordnungsgruppe in eine Auseinandersetzung. Bei der späteren Party kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Mario Jödecke wird von einem Mitglied der Ordnungsgruppe erstochen. Der Täter wird vor Gericht freigesprochen. Laut Gericht habe es sich bei der Tat um Notwehr gehandelt. Bis heute ist die Ermordung Mario Jüdekes nicht als rechtsmotiviert anerkannt. Wir erinnern an Jasminka Jovanovic und Rainer Jovanovic. Jasminka Jovanovic und ihre Großmutter Rainer Jovanovic sterben wenige Wochen nach einem Brandanschlag am 26. Januar 1994. Der Brandanschlag findet auf ein Übergangswohnheim in Köln-Gremberg statt. Bis heute unbekannte Täter legen das Feuer vor Zimmern einer serbischen Roma-Familie. Mehrere Familienmitglieder erlitten bei der Flucht vor dem Feuer lebensgefährliche Verletzungen. Bei einer polizeilichen Vernehmung beleidigten mehrheitlich wohnungslose Deutsche des Übergangswohnheims die serbische Familie mit rassistischen Begriffen. Bis heute ist die Ermordung Jasminka Jovanovic und ihrer Großmutter Rainer Jovanovic nicht als rechtsmotivierte Tat anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Heute ist Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In vielen Städten finden Gedenkveranstaltungen statt. In Leipzig wird ab 16 Uhr auf dem Marktplatz eine Gedenkdemo stattfinden. Unter dem Motto, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist eine Mahnung an die Gegenwart und ein Versprechen an die Zukunft, rufen mehrere Gruppen zum Gedenken auf. Das junge Netzwerk Freiberg veranstaltet heute Abend eine Online-Lesung mit Robert Klaus. Die extrem rechte Szene rüstet seit Jahren auf. Ihre Kameradschaften, Parteien und Eventveranstalter haben gezielt eigene Strukturen im Kampfsport aufgebaut. Trainingsstudios, Kleidungsmarken und internationale Netzwerke. In seinem Buch Ihr Kampf beschreibt Autor Robert Klaus diese gefährliche Entwicklung und diskutiert, welche Gegenstrategien aus Zivilgesellschaft, Sport und Politik möglich und notwendig sind. Die Lesung beginnt um 18 Uhr. Anmeldungen sind via Direktnachrichten per Mail, Instagram, Facebook oder Twitter an das junge Netzwerk Freiberg möglich. Am Mittwoch, den 2. Februar, findet in Berlin im Kiezladen wie jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 19 Uhr eine kostenlose Strafrechtsberatung statt. Es gibt viele Gründe, mit dem Staat und seiner Justiz in Konflikt zu geraten. Im Kiezladen Sonnenallee 154 findet ihr eine kostenlose Strafrechtsberatung mit solidarischen AnwältInnen. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 27. Januar 2022. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?